Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich am Mikrofon.
Meinungsfreiheit ist ein universelles Menschenrecht und als solches nicht verhandelbar. Jeder Mensch hat das Recht, die Meinungsfreiheit für sich in Anspruch zu nehmen.
Das ist der erste der insgesamt 11 Leitsätze zur Freiheit des Wortes, der Anfang der sogenannten Charta der Meinungsfreiheit. Heute hat sie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels veröffentlicht und hofft, dass möglichst viele Privatpersonen, Vereine, Arbeitgeber, Organisationen, dass also möglichst viele Mitglieder der Zivilgesellschaft diese Charta unterschreiben und vor allem nach ihren Inhalten handeln. Initiator der neuen Charta und einer ganzen Woche der Meinungsfreiheit, die im Mai stattfinden soll, ist Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. Mit ihm habe ich heute Mittag telefoniert. Herr Skipis, es sind zwar 11 Leitsätze, aus denen Ihre Charta der Meinungsfreiheit besteht, aber sie sind in so einem erhabenen Ton formuliert, dass ich auch ein bisschen an die 10 Gebote denken musste. Womit haben wir es hier zu tun? Mit Geboten, Verboten oder einfach nur mit Anregungen?
Ja, das ist in der Tat so etwas wie die 10 Gebote. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir Verantwortung übernehmen müssen für eine freie Gesellschaft, in der wir leben wollen, in einer freien demokratischen Gesellschaft. Und da gehört die Meinungsfreiheit als Menschenrecht unmittelbar dazu, weil sie essentieller Bestandteil des Meinungsbildungsprozesses in einer Gesellschaft ist. Und Demokratie heißt ja Volksherrschaft und das heißt, wir wollen alle Stimmen zu Wort kommen lassen. Und diese Charta der Meinungsfreiheit soll eben genau diese Standards festlegen. Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, einmal ein Zeichen dafür zu setzen, dass hinter der Meinungsfreiheit die ganze Zivilgesellschaft steht auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite soll diese Charta es auch Menschen ermöglichen, die verfolgt werden oder die in Bedrängnis geraten, weil sie ihre Meinung sagen, sich auf diese Charta berufen zu können.
Nun haben Sie ja, Herr Skipis, schon einige Mitstreiter gewinnen können. Das Goethe-Institut zum Beispiel, das Deutsche Pen-Zentrum, Amnesty International, auch der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller ist mit dabei. Sind das denn nicht die üblichen Verdächtigen, wenn ich sie mal so nennen darf? Also müsste Ihr Ziel nicht sein, in Gesellschaftskreise vorzudringen, die sich nicht ohnehin schon stark machen für das freie Wort?
Ja, natürlich ist das auch unser Ziel. Und das ist ja jetzt erst der Beginn derer, die wir gewonnen haben. Und wir wollen viele dafür gewinnen. Aber sehen Sie auch, wir haben beispielsweise Eintracht Frankfurt dabei, ein Fußballverein, der auch ganz besonders engagiert in diesen Fragen ist. Also insofern erreichen wir auch damit große, breite Bevölkerungsschichten.
Sie zeigen im Laufe der 11 Leitsätze auch die Grenzen der Meinungsfreiheit auf. Die Meinungsfreiheit endet da, wo die Würde eines Menschen angegriffen werde, heißt es etwa. Nun ist ja das Thema Meinungsfreiheit derzeit ein heißes Eisen. Immer wieder, auch in jüngster Zeit, ist die Rede von Sprechverboten in unserer Gesellschaft, von sogenannter Cancel Culture. Wie steht es denn Ihrer Meinung nach um die Meinungsfreiheit im Frühjahr 2021 in Deutschland?
Ja, das ist unsere Sorge, die wir haben, dass die Meinungsfreiheit zunehmend bedrängt ist. Denn gerade Hass und Hetze und Ausgrenzung führen letztendlich dazu, dass Menschen nicht mehr frei ihre Meinung sagen können, weil sie Nachteile befürchten müssen. Und das führt eben dazu, dass die Meinungsfreiheit auch in Deutschland, was Debattenkultur angeht, nicht so ausgeprägt ist, wie sie sein müsste, um einen wirklichen Meinungsbildungsprozess in der Gesellschaft zu gewährleisten. Und das ist ja gerade unser Anliegen. Darauf wollen wir hinweisen und wollen dafür eintreten, für die Möglichkeit, seine Meinung frei von Sorgen sagen zu können. Das schließt allerdings natürlich auch ein, dass man kritisiert wird. Aber das ist eben genau die Grundlage, denke ich, eines demokratischen Meinungsbildungsprozesses, den wir anstreben.
Aber das schließt doch auch ein, dass man weiß, wo eine verfassungswidrige Äußerung beginnt.
Ja, das ist eben, wenn mit einer Äußerung gegen Gesetze verstoßen wird, wenn es sich um Beleidigung handelt, Volksverhetzung handelt etc., dann sind das ganz klar die Grenzen der Meinungsfreiheit. Und das müssen wir auch so ganz deutlich markieren.
Aber genau dafür machen sich ja Institutionen wie das Pen-Zentrum zum Beispiel weltweit oder auch Reporter ohne Grenzen stark. Warum muss der Börsenverein jetzt nochmal sozusagen auch nochmal seine Stimme dazugeben?
Also wir sind von Anfang an in dieser Frage dabei, im Schulterschluss mit den Institutionen, die Sie gerade gesagt haben. Aber wir haben und empfinden eine Verantwortung dafür, das zu tun. Und ich muss auch sagen, dass gerade die Geschichte des Börsenvereins und der Buchbranche in den 33er Jahren letztes Jahrhundert eine so unsägliche Geschichte war, in dem eben auch der Börsenverein mit sich diesem Regime gemein gemacht hat und zum Beispiel mit an der Bücherverbrennung beteiligt war. Und daraus ziehen wir noch einmal unsere ganz besondere Verantwortung, für dieses Thema Meinungsfreiheit einzutreten.
Die Charta der Meinungsfreiheit, initiiert von Alexander Skipis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Wer sie unterzeichnen möchte, kann das auf der Website woche-der-meinungsfreiheit.de tun. Den Druck der Zensur, den hat der polnische Schriftsteller Adam Sagajewski schwer zu spüren bekommen. Jahrelang waren seine Bücher in Polen verboten. Anfang der 80er verließ er seine Heimat, ging über Berlin und die USA nach Paris ins Exil. Adam Sagajewski, Lyriker, Essayist, Romanautor und in gewisser Weise unfreiwillig Reisender.
Ein Reisender, der an nichts glaubte, fand sich im Sommer in einer fremden Stadt, wo Linden und Fremdheit inbrünstig blühten. Eine unbekannte Menge ging durch den Duft der Allee, langsam und angsterfüllt, vielleicht, weil die Sonne schwerer als der Horizont unterging und das Karmesin am Asphalt nicht nur ein Schatten hätte sein können und das Fallbeil nicht nur ein Museum zieren könnte, und die Kirchenglocken, die unisono läuteten, möglicherweise anderes bedeuteten, als sie gewöhnlich bedeuteten. Vielleicht hob der Reisende deshalb seine Hand, alle Augenblicke an die Brust, misstrauisch prüfend, ob er noch bei sich hatte, die Rückfahrkarte. Zu den gewöhnlichen Orten, in denen wir wohnen.
Reisender, ein Gedicht von Adam Sagajewski, ins Deutsche übersetzt von Karl Dedecius, erschienen in dem Gedichtband Mystik für Anfänger. Gestern ist Adam Sagajewski im Alter von 75 Jahren gestorben, ein Nachruf von Florian Kellermann.
Zuletzt war viel Nachdenkliches in den Gedichten von Adam Sagajewski. Erinnerungen an die Kindheit, Gedanken an den Tod. Doch ganz anders die Anfänge des Dichters, Essayisten und Romanautors. Er gehörte der Gruppe Neue Welle an, die Anfang der 1970er Jahre gegen das kommunistische Regime aufbegehrte. Der Literaturwissenschaftler Przemysław Czapliński erinnerte im Radiosender Talk FM an den Essayband »Die nicht dargestellte Welt« von 1974. Sagajewski war hier auf der Seite der auf kluge Weise engagierten Literatur. Die Konzeption lautete, die polnische Gesellschaft braucht eine realistische Erzählweise zwischen dem Experimentellen und dem Populären. Eine große Literatur für die Massen schwebte ihm vor, die auch von den Erfahrungen eines großen Teils der Gesellschaft spricht. Auch die Lyrik sollte Aufklärung leisten. Sie sollte die Sprache befreien von der verlogenen Staatspropaganda. Exemplarisch Sagajewskis Gedicht in der ersten Person Plural. Das wir also, das totalitäre Systeme so gerne missbrauchen. Zitat: Wir tragen die gebrauchten Worte, das erhabene Gefühl und die Verzweiflung. Wir gehen durch die Versenkung fremden Entsetzens. In der Enzyklopädie entdecken wir Alter. Später distanzierte sich Sagajewski vom Konzept, dass Literatur unbedingt Massen erreichen müsse. Trotzdem blieb Lyrik für ihn Befreiung, wie er 2016 sagte. Die Poesie sitzt zwischen der Rührung, dem Bild und der Reflexion. Ich denke oft, diese beiden Dinge, das Bild und die Reflexion, sind die beiden Motoren der Poesie. Und sie geben uns Freiheit oder erweitern unsere Freiheit zumindest. 1975 hatte es sich Sagajewski mit den polnischen Machthabern so verdorben, dass seine Bücher nicht mehr gedruckt werden durften. Wenig später trat er der Bürgerrechtsbewegung KOR bei. Immer wieder unterschrieb er kritische Appelle an das Regime. Auch 1980, während des Streiks in der Danziger Leninwerft, als er die Solidarność-Bewegung unterstützte. Im Jahr darauf, als Kriegsrecht herrschte, floh Sagajewski. 20 Jahre lebte er im Exil in den USA und vor allem in Paris, bis er 2002 nach Krakau zurückkehrte. Seine Lyrik war da längst weniger politisch geworden, sagt die Literaturkritikerin Justyna Sobolewska. Sehr interessant ist hier sein letzter Gedichtband, Das echte Leben. Dort finden wir Themen, die lange charakteristisch für ihn waren. Kommentare zu Kunstgemälden, aber auch die Doppelmoral des polnischen Katholizismus und Gedichte zu den wichtigsten Fragen, Leben und Tod und die Suche nach dem Sinn. Als Bürger jedoch blieb er immer politisch engagiert. Mit Vehemenz stellte er sich gegen die aktuelle Regierung der rechtskonservativen Partei PiS. So vor 5 Jahren, kurz nach deren Wahlsieg.
Das Schlimmste vielleicht ist der Ton, also dieser pseudodidaktische Ton. Die Regierung sagt uns, was wir denken sollen und dass wir Patrioten sein sollen. Man kann patriotisch auf eine andere Weise auch sein.
Nämlich mit Intelligenz, nicht nur mit der Beschwörung von Nation, Kirche und Familie. Doch auf lange Sicht würden sich die Polen nicht derart beschränken lassen, meinte er.
Ich sehe das als eine Episode. Es gibt sehr viele, die europäisch denken, für die Europa nicht nur ein geografisches Konzept ist, aber auch ein politisches Konzept.
Obwohl Adam Zagajewski also klar Stellung bezog, nach seinem Tod würdigten ihn Vertreter aus allen wichtigen politischen Lagern.
Im Alter von 75 Jahren ist der polnische Schriftsteller Adam Zagajewski gestorben. Florian Kellermann erinnerte an ihn. Kommen wir zur großen Bühne, auf der das Wort und die Musik im Idealfall in fruchtbarer Konkurrenz zueinander treten. Im Falle des Rosenkavalier stehen dafür die Namen Richard Strauss für die Musik und Hugo von Hofmannsthal fürs Wort. Vor ziemlich genau 110 Jahren wurde das Ergebnis ihrer Zusammenarbeit in Dresden uraufgeführt und seitdem zahllose Male neu inszeniert. In München aber, an der Staatsoper, da lebt man förmlich seit einem halben Jahrhundert mit ein und derselben Rosenkavalier-Inszenierung, nämlich von Otto Schenk. Ein gewichtiger Schritt also wurde nun in München genommen, indem Barry Kosky dem Rosenkavalier seine neue Deutung geben durfte. Gestern war Premiere, zumindest per Stream, in Radio und Fernsehen. Und für uns hat sie Franziska Stürz verfolgt. Zwischen den Regisseuren Schenk und Kosky liegen ja gut 2 Generationen. Frau Stürz, ist der Rosenkavalier in München jetzt im 21. Jahrhundert angekommen? Alles neu also?
Das kann man so sagen. Er sollte neu werden und er ist es in vielerlei Hinsicht geworden. Das ist natürlich einmal im Regiekonzept von Barry Kosky, der durchaus auch ein barocker Mensch ist, der ja bekannt ist schon für seine opulenten Inszenierungen mit viel Witz und auch aber immer sehr viel Geist und sehr viel Bezug zu dem, was er erzählt. Aber da ist immer eine Lebendigkeit und auch gerade das Erotische spielt bei ihm auch immer eine Rolle. Und das passt natürlich eigentlich. Ist er wirklich ein sehr, sehr idealer Regisseur unserer Zeit jetzt für dieses Werk. Es war auch eine neue Besetzung und es gab eine neue musikalische Fassung. Also alles neu.
Witz, Geist und Erotik, das haben Sie jetzt alles schon Barry Kosky zugeschrieben. Wie steht's um die Liebe? Also die Feldmarschallin und Octavian, was macht Kosky aus dieser Liaison?
Ja, das ist interessant. Also ein bisschen das, was für Otto Schenk so wichtig war, die Verliebtheit von vorne bis hinten in dem Stück immer herauszubringen, das hat Kosky meiner Meinung nach teilweise verweigert. Es geht ihm vielmehr um düstere Schattierungen, um Traumhaftes, um Sehnsüchte, auch um das Endliche, das Sterben. Also er hat halt eine Figur da erfunden, einen alten Mann als Cupido, als Amor, als Engel, der da immer erscheint und die Strippen zieht. Es sind alles Träume, Traumwelten, die er da projiziert auf eine nachtschwarz-silbrige Bühne. Es ist fast wie so ein Negativ des Originals. Und in dem ersten Akt, wo die Liebesnacht der Marschallin mit Octavian stattfindet, da gibt es jetzt zum Beispiel mal kein Bett, was nicht schlimm ist, sondern da wird sich auf dem Boden getummelt und ist alles sehr sexy und immer in so Nachtschattenbildern. Dann im zweiten Akt gibt es aber ein Bett, das da eigentlich nicht steht, nicht sein muss. Und da träumt dann Sophie ihren Traum, ihrer Version von dieser Rosenübergabe. Und da kommt eine silberne Kutsche wie aus dem Märchen. Und das war mir alles so ein bisschen, naja, zu viel fast schon oder zu wenig, was die Liebe betrifft. Denn diese Liebe zwischen Octavian und Sophie, die verweigert Koski. Und im dritten Akt kommt es ja dann zu dieser Auflösung, dem Liebesverzicht der Marschallin. Und wenn diese Liebe vorher im zweiten Akt nicht stattgefunden hat, dann finde ich das schwierig im dritten Akt, obwohl der sehr virtuos als Theater im Theater inszeniert war. Und dann entschweben ganz am Schluss tatsächlich dieses junge Paar, Sophie und Octavian, in den Schnürboden, wie auf so einem Bild von Chagall. Also das war optisch ein Knaller, auch zu dieser wunderschönen Musik, in die wir unbedingt mal reinhören sollten, denn das Frauenterzett oder also das Terzett zwischen Octavian, Sophie und Marschallin am Schluss ist wirklich eines der Höhepunkte. Sind sie in Ekstase, die drei Damen, Marlies Petersen als Marschallin, Katharina Conradi als Sophie und Samantha Henke als Octavian.
Ja, dann zusammenfassend, wie war die Musik? Sind Sie begeistert von allen im Gegensatz so zur Szene?
Naja, doch, also musikalisch war das wirklich großartig. Die Sänger haben ja drei, diese Sängerinnen haben debütiert, auch Christoph Fischer war super als Ochs. Und naja, die musikalische Fassung war eben auch durchaus überzeugend, wenn auch manchmal dann nicht ganz so erfüllend wie das große Orchester. Aber alles in allem ein toller Abend.
Abend, sagt Franziska Stürz über den neuen Münchner Rosenkavalier von Barry Koski und Wladimir Jurowski. In der Arte Mediathek ist die Inszenierung noch bis Mitte April zu sehen. Ganz anders die Musik, die als Soundtrack diente, gestern Abend bei einer Tanzpremiere in Antwerpen beziehungsweise bei einer Tanzpremiere im Netz. Atmosphärische, ruhige, geradezu wabernde Klänge des US-amerikanischen Künstlers Active Child. Die hatte sich der griechische Choreograf Andonis Foniadakis gewünscht für seine erste Arbeit für das flämische Opernballett. Palmos, so der Titel der gut einstündigen Choreografie, zu Deutsch Puls. Wiebke Hüster, der Titel und dazu noch diese Musik, war das eher ein introvertierter, ein in sich gekehrter, intimer Abend?
Ja, diese Stücke waren ja verbunden durch so Klanglandschaften des Klangkünstlers Julien Tarid. Aber die Dramaturgie hat schon einen klaren Puls durch diese einzelnen Popsongs von Active Child. Und das sind auch wirklich nur sehr lose miteinander verbundene Szenen. Es gibt keinen narrativen Strang, den der griechische Choreograf hier verfolgt, sondern er hat dazu gesagt, und das sieht man auch im Stück, dass es ihm eher darum ging, so Bilder verflossener Beziehungen, vergangener Begegnungen vor seinem Auge heraufzubeschwören und aus diesen traumähnlichen Bildern dann pas de deux, kleine Gruppenensembles zu schaffen, in denen es wirklich darum geht, eine momenthafte, innige Beziehung, Intimität in verschiedenen Graden herzustellen, die dann aber wieder auseinandergeht und sozusagen in die Vergangenheit entweicht wieder.
Also wenn Sie sagen, keine Narration, nicht die eine zusammenhängende Erzählung, aber trotzdem Beziehungen, die nicht mehr so gelebt werden, wie sie mal gelebt wurden, das klingt so ein bisschen nach der Choreografie zur gegenwärtigen Situation.
Ja, man wird natürlich, wenn man das den Stream zu Hause am Bildschirm schaut, sehr stark verwiesen auf die Virtualität des Ganzen. Und man hat das Gefühl, okay, vielleicht deutet er auch auf das Netz, das Internet hin als eine Quelle neuer Begegnungen, sozusagen ein großes Meer, in dem man fischen kann nach neuen Beziehungen, die sich dann aber oft unvermittelt wieder so auflösen, so schnell, wie sie sich gebildet haben. Und diesen Eindruck muss man gewinnen, wenn man dieses Ensemble zusammen tanzen sieht. Es sind manchmal Männer-Duette, auch Frauen-Duette. Also alle diese zugewiesenen klassischen Rollen löst er auf. Aber es geht ihm immer darum, dass jemand an jemand anders hochspringt, ihn umklammert, weggetragen wird, dass jemand gedreht wird. Also Impulse, die man nur von anderen bekommen kann, das zeigt der Tanz ja immer so wunderschön in Pas de Deux oder auch in größeren Gruppenchoreografien, Impulse, die man nur von anderen bekommen kann, ohne die man sozusagen verhungert. Und das ist vielleicht auch das Schönste an diesem Stück. Es beginnt mit einem Solo, es hört auf mit einem sehr, sehr berührenden Pas de Deux, wo am Schluss die Frau dem Mann in die Arme springt, ihre Beine um seinen Oberkörper schlingt und sich von ihm ins Dunkel tragen lässt. Also das ist diese Sehnsucht nach Berührung, die wir alle haben, dieser emotionalen Angefasstheit oder Stehengelassenheit, die wir alle im Moment empfinden, weil wir unsere nahen Freunde uns kaum zu trauen, zu umarmen, das fasst dieses Stück wunderschöne Bilder.
Also der Mensch, das soziale Wesen, auch da wieder der Beweis. Nun stehen natürlich Tänzerinnen und Tänzer im Mittelpunkt, aber wie ist denn die Bühne in Szene gesetzt? Die spielt ja auch immer in einer gewissen Weise eine Rolle.
Ja, und vor allen Dingen im Moment, wo man das alles online guckt, denkt man ja so, oh Gott, allein die Bewegung trägt das, hält mich das wirklich am Bildschirm, weil das ist eine vollkommen andere Seherfahrung, als wenn man wirklich mit den schwitzenden und atmenden Tänzern in einem Raum ist und einfach weiß, man ist direkt dabei. Man ist nur wenige Meter von denen getrennt. Aber hier ist es so, das Bühnenbild, also die Szenografie und das Licht von Sakis Birbilis ist so fantastisch. Es ist oft sehr dunkel. Man wird in so eine geheimnisvolle, mystische Stimmung hineingezogen. Dann reißt er mit dem Licht, mit einem ganz hellen, blau leuchtenden Hintergrund den ganzen Raum auf und alles steht so Muskel für Muskel praktisch vor einem. Und dann schrumpft er den Raum wieder, indem er so eine Art Spiegelkabinett daherstellt, in dem diese Tänzer wirklich nur noch sich selbst ins Gesicht schauen müssen. Das ist wirklich wahnsinnig faszinierend. Und manchmal sind es so kleine Lichtquadrate, die dann in unterschiedlichen Formationen hinten aufscheinen, als würden wir auf viele, viele Monitore blicken.
Wiebke Hüster, vielen Dank. Wir sprachen über Palmos, den neuen Tanzabend von Andonis Foniadakis in Antwerpen. Die Goethe-Universität traut um einen herausragenden Gelehrten aus ihren Reihen, wie sie heute mitteilt. Michael Köhler dazu in den Kulturmeldungen.
Und zwar ist Michael Stolleis, der von 1974 bis 2006 als Rechtswissenschaftler an der Frankfurter Universität gewirkt hat und bis 2009 Direktor des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte war, am 18. März mit 79 Jahren verstorben. Als sein Hauptwerk gilt die vierbändige Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Stolleis wurde 1941 in Ludwigshafen geboren, studierte ab 1960 Jura, Germanistik und Kunstgeschichte und seine Habilitationsschrift befasste sich mit dem Recht im Nationalsozialismus. 1974 wurde er Professor an der Goethe-Universität.
Man muss sich in diese Lage 1945 bis 1949 zurückversetzen. Große materielle Probleme, Schutt aufräumen, sowohl buchstäblichen Schutt als auch in den Köpfen. Es waren eben doch noch viele überzeugt, dass der Nationalsozialismus eigentlich doch etwas Gutes gebracht hat. Wie die Menschen so sind, diese Bilder und Überzeugungen verschwinden wenig, lassen langsam nach oder sie bleiben bis zum Tod einer ganzen Generation in den Köpfen. Und das haben wir in der Bundesrepublik auch erlebt. Die jüngere Generation, die etwa um, na, sagen wir, 1955 bis 65 an die Universitäten kamen, die fingen dann an zu diskutieren mit der Elterngeneration. Ich habe das sehr deutlich noch vor Augen.
Erinnert sich Michael Stolleis. Rassismusvorwürfe gegen das Düsseldorfer Schauspielhaus. Regierung und Landeshauptstadt haben Aufklärung gefordert. Dass ein Schauspieler am Schauspielhaus rassistisch behandelt und diskriminiert wird, ist nicht tolerierbar. Das erklärten NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken und der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller heute in einer gemeinsamen Mitteilung. Was ist passiert? Der 29-jährige Schauspieler Ron Iyamo, Sohn eines Nigerianers und einer Deutschen, der seit 2019 Ensemblemitglied ist, hatte die Vorwürfe im WDR-Fernsehen öffentlich gemacht. Seit 2,5 Jahren erlebe er im Schauspielhaus immer wieder Rassismus. Er berichtet von klischeehaften rassistischen Besetzungen. Er sollte etwa einen Jugendlichen spielen, der der einzigen anderen Person mit Migrationshintergrund Drogen zustecken sollte. In der Inszenierung von Georg Büchners Dantons Tod wurde er als haitianischer Freiheitskämpfer und ehemaliger Sklave besetzt und in den Proben vom Regisseur mit dem Namen Sklave angesprochen. Intendant Wilfried Schulz bestätigte die Vorwürfe, räumte Fehler ein. Das Schauspielhaus entschuldigte sich in einer öffentlichen Stellungnahme bei Schauspieler Iyamo. Wir bedauern sehr, so hieß es, dass wir den Vorfällen nicht konsequent weiter begegnet sind. Das war ein Fehler. Und soweit die Kulturmeldung.
Mit Michael Köhler, vielen Dank. Wohin führt er, der weitere Corona-Kurs, der heute beim Bund-Länder-Gipfel besprochen wurde? Näheres dazu erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend. Zuvor sagt Maja Elmenreich Tschüss und danke für Ihr Interesse.